fest und flauschig.
Liebe Freunde, es ist der 5. Mai 2019. Hier ist Fest und Flauschig. Hier ist Spotify. Ich sehe Olli Schulz vor mir. Er ist verstrubbelt. Du siehst aus wie so ein richtiger Künstler. Ich habe hingegen, bin gerade in so einem Oberarm-Ding drin. Ich
habe Massephase bist du.
Ja, und du bist Künstler. Du hast gerade gestern deine große Tour in der Oper in Bonn begonnen. Du bist jetzt richtig Künstler, ne?
Jetzt bin ich richtig Künstler. Ich spiele nur noch in geilen Läden jetzt, so Theater, Opern und so. Und gestern war Tourauftakt in Bonn. Es war wirklich schön. Schade, dass du nicht da warst, Jan. Hätte dir gefallen.
Die Zeit. Ich hatte die Zeit nicht. Es ist mir leider.
Ich weiß, Jan. Du bist ein viel beschäftigter Medienmacher.
Ich mir wirklich. Nee, ich habe gestern mir Sorgen gemacht um dich. Gestern Abend habe ich in der Timeline bei Twitter und bei Instagram, Tim Melzer hat Ausschnitte aus deinem Programm gepostet. Ja. Und ich dachte, vielleicht ist Olli wirklich jetzt verrückt geworden. Es ist jetzt der Moment eingetreten, den ich immer befürchtet habe, dass er eines Tages. Was ist denn da passiert gestern Abend? Erzähl mal ganz kurz.
Es ist gar nicht viel passiert, sondern es war tatsächlich der kleine Gag, Eröffnungsauftaktskonzert. Und ich wollte, und das war so ein cooles Publikum gestern, dass die Leute nur diese eine Minute, wo ich dann so Avantgarde-Kunst mache, online stellen. Das haben alle gemacht und ich habe wirklich wahnsinnig viel, unter anderem auch von dir, Post bekommen, Nachrichten, ob ich jetzt den Verstand verloren hätte. Ich wollte die Leute ein bisschen verunsichern. Den Gag kann man jetzt nicht mehrere Tage reiten. Das war jetzt für gestern. Tim Melzer war da und hat das ganz hervorragend online gestellt. Und ist gestern aus Köln extra zum Konzert gekommen. Ralf Rute war auch da. Ganz liebe Grüße.
Ach.
Guck mal hier, alle lieben Kollegen waren da.
Und also warum ist Tim Melzer denn in Köln gewesen? Der ist doch Hamburger eigentlich.
Ja, der dreht hier gerade mal wieder ein Format für Vox, das weiß ich. Und ich bin ja auch ein großer Fan. Ich versuche ja seit ein paar Wochen, Monaten Tim Melzer schon zu daten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin großer Fan von dieser Sendung, die er mit Tim Raue macht. Das finde ich ganz toll, diese Kitchen Impossible. Das ist wirklich unterhaltsam. Und ich würde so gerne einmal, auch gar nicht aus kommerziellen Gründen, Tim Melzer meine 5 großen Lieblingsgerichte, die ich mir selber ausgedacht habe, vorkochen. Und seine Meinung. Und
Also, du hast dir selbst Gerichte ausgedacht oder hast du quasi klassische Gerichte verfeinert und kochst das auf die Olli Schulz Art?
Nein.
Was wäre denn so ein ausgedachtes Gericht von dir?
Ne, das Karamak-Hähnchen zum Beispiel. Aus diesem Karamak.
Ah, ja, okay.
Ja, das habe ich zum Beispiel. Oder auch mein eigenes Lapskaus. Da kommt nämlich noch gebratener Speck rein. Ich glaube, ich habe das Lapskaus wirklich verfeinert und optimiert. Ich habe das mit gebratenen Speckwürfeln neulich noch gemacht. Gerne mal Olli Schulz Küche. Ich kriege gar keine 5 Gerichte zusammen, aber die 3 oder mein Nacho-Teller. Und das, Tim hat auch die Bullerei, weißt du, dieses Restaurant, dass er vielleicht Olli Schulz Nacho-Teller damit auf die Karte stellt.
Ganz kurz, wir haben doch eine leichte kulinarische Ader. Wenn wir jetzt richtig kommerziell drauf wären, wenn wir es packen würden, wenn wir richtig wissen würden, wie es geht, würden wir den Olli und Jan, das Olli und Jan Pop-Up-Restaurant aufmachen. Irgendwie im Bikini Berlin oder sowas, wo es dann eine Woche lang geile Gerichte gibt und dann ziehen wir wieder irgendwo anders hin. Mhm. Immer in so Einkaufszentren und dann kommen dann ganz viele Leute und wollen einmal Ollis Specklapskaus probieren. Aber nee, Lapskaus Bowl.
Oder alles in Bowls, einfach jedes Gericht in Bowls machen. Aber warum, Jan, machen wir das eigentlich?
Bowls MC.
Bowls MC, wer hält uns eigentlich noch auf, dass wir das nicht wirklich machen? Ist das nur der Indie-Rock-Kreis, dem wir sowieso beide nicht mehr zugehören? Oder irgendwelche, warum machen wir nicht jetzt auch mal die kommerzielle Nummer? Warum ziehen wir das nicht durch, Jan? Wer hält uns auf?
Also bei mir ist es der Selbsthass, der ist so kaum schon auszuhalten. Ich weiß nicht, ob das dann besser wird, wenn man dann anfängt, den ganzen Scheiß auch noch irgendwie zu verkaufen. Ich glaube, das ist keine gute Idee.
Du hast vollkommen recht, man fängt an, sich selber zu hassen. Das ist
ja, und diese Unglaubwürdigkeit, die will auch kultiviert sein. Und da kann man jetzt nicht anfangen, da den großen Merch-Shop zu machen. Ich habe manchmal so geile T-Shirt-Ideen oder sowas, wo ich denke, das wäre doch ein flippiger Spruch.
Ja, ich auch.
Und dann denke ich immer so, ist doch scheißegal.
Ja, das ist genau. Man hat manchmal so eine Idee und dann denkt man irgendwie, das muss ich jetzt sofort umsetzen. Am nächsten Morgen wachst du auf und denkst so, ist doch auch jetzt nur eine Schnapsidee gewesen. Und dann macht jemand anders das und verdient damit Millionen.
Ich hatte zum Beispiel, das habe ich diese Woche wieder gelesen, das erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten, 7,9 Millionen Verkäufe, die Sims.
Das war eigentlich deine Idee.
Als ich 13 Jahre alt war, habe ich gedacht, SimCity ist ganz geil, aber warum gibt's nicht eine Computersimulation, wo man einfach Leben nachspielt? Und dann tatsächlich 3-4 Jahre später hat irgend so ein Wichser aus Hollywood mir meine Idee geklaut, die ich niemandem verraten habe, nur mir selber. Naja, so ist es.
So ist das halt. Wo du gerade sagst, Bowles MC und Unglaubwürdigkeit, also ganz kurz, ich habe das noch ein bisschen verfolgt. Inzwischen
geht Update.
Inzwischen geht mir die Luft aus, mir das anzugucken. Die dissen sich jetzt beide weiter über Instagram-Stories. Muss man sagen, beides gestandene Männer von 33 und 35 oder 36 Jahren, die sich jetzt irgendwie ankündigen, vor den Kids in die Schnauze zu hauen. Und das machen die jetzt schon mehrere Wochen. Dann macht das doch jetzt einfach. Ganz ehrlich, wenn ihr unbedingt beide Bock drauf habt, dann hört doch auf zu labern, dann macht das doch einfach. Dann hört doch auf jetzt irgendwie eure... Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Hip-Hop sich gerade selber vernichtet. Die Kids, ich habe mal so geguckt, die finden das alles auch nicht mehr witzig oder cool, außer diesen 12. Ich glaube gerade, dass die sich damit alle wirklich gerade ins Ausschießen. Also entweder jetzt aufs Maul oder man macht ganz schlau wieder, ja, war nur Promo-Gag und gibt das mal zu. Aber das reicht jetzt auch zu dem Thema. Wir sind hier jetzt auch nicht hier der große Hip-Hop-Update.
Hast du dieses 30-minütige Kollega-Video angeguckt? Stichwort Hip-Hop macht sich selber kaputt. Ja. Das hast du letzte Woche schon angekündigt, dass er jetzt mit Dirk Kräuter irgendwie die Lanxess-Arena vollmachen wollte.
Nee, abgesagt.
Ist abgesagt, aber es gibt so ein
halbstündiges... Tickets waren zu günstig.
So ein halbstündiges, ja, leicht wirres Video von Kollega dazu, wo am Ende er dann irgendwie er ganz oft noch betont, dass auf jeden Fall da eine Menge Mehrwert und so gegeben wäre. Und Dirk Kräuter hat gesagt, dass 2.500 Euro ist zu viel, aber 900 Euro für so ein Motivationsticket, das wäre okay gewesen.
Ja, das wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber Kollega hat doch gesagt, er war gerade wahrscheinlich gerade wieder in Dubai. Er konnte das nicht klären, alles, was da vor Ort losging. Ja, das ist dann echt unglücklich. Und am nächsten Tag hat er was gepostet, habe ich auch noch gesehen. Ja, Gottes Wege, irgendwie so mit Gottes Wegen sind unergründlich und wir alle laufen manchmal den falschen Weg. Anstatt einfach zu sagen, sorry, war eine scheiß Idee. Kann man auch mal sagen, sorry, war eine scheiß Idee.
Sorry, war eine scheiß Idee. Das ist ohnehin, sorry seems to be the hardest word. Ich habe mich diese Woche leider gestritten mit der Polizei.
Wirklich?
Mit der Polizei Sachsen.
Ja, die sind dir doch immer so wohlgesonnen.
Ich bin denen ja auch wohlgesonnen. Ich komme aus dem Polizistenumfeld und bin da aufgewachsen unter Polizisten.
Und in so einem im Polizistenzelt aufgewachsen, immer irgendwo.
Das hat manchmal den großen Vorteil, dass man so gewisse Dinge nachvollziehen kann. Diese Kultur kann man nachvollziehen. So, ja. Man versteht sich mit Menschen, die professionell Gewalt ausüben. Einfach zwischenmenschlich klappt's immer so. Da bin ich jetzt nicht sonderlich stolz drauf, da kann ich aber auch nicht vorfliehen. Das ist nun mal einfach so. Mhm. Und diese Woche war am 1. Mai waren große Märsche Kampf. War angesagt. Bei dir gestern in Bonn, aber auch in Plauen gab es eine große Nazi-Demonstration in Sachsen von einer Nazi-Partei. Da haben dann ein paar hundert Nazis zusammengestanden, die hatten alle T-Shirts an, die sahen alle gleich aus, hatten alle die gleichen Fahnen in der Hand, haben Fackeln abgefackelt und das sah wirklich aus, wenn du das in Schwarz-Weiß gesehen hättest, das Video, sah das aus, wie die SA marschiert 1932. Ja. Und ich weiß ja nicht, die Polizei hat auch Möglichkeiten und die Versammlungsbehörde, irgendwelche Auflagen zu machen, dass man, wenn man das schon nicht verbieten kann, den Wichsern wenigstens den Spaß verdirbt.
Absolut.
Und dass es ein Uniformierungsverbot gibt, zum Beispiel bei Demonstrationen, ist ja auch klar. Was da wieder irgendwelche Leute bei G20 verfolgt werden, weil die einen schwarzen Pullover anhatten, und da laufen irgendwelche wirklich Braunhemden oder Gelbhemden durch Plauen, zünden Fackeln an und trampeln über die Europafahne und dann hatten die so einen Galgen in der Hand, an diesem Galgen war eine Europafahne aufgehangen und die Polizei schreibt dazu bei Twitter, wir haben den Galgen geprüft vorher, es war keine strafrechtlich nicht relevant. Alleine der Satz, dass die Polizei Sachsen den Galgen geprüft hat, wir haben den Galgen geprüft, er war nicht strafrechtlich relevant und das ist so eine Partei, die Todesstrafe wieder einführen will und so. Also ja, völlig crazy.
Ich finde auch, man sollte da auf alle Fälle ein bisschen den Spaß den Leuten verderben, aber es gibt ja das Grundgesetzbuch, was einige Sachen dann verhindern, keine Ahnung, was sie dann immer sich auf irgendwelche Rechte sich berufen, ist äußerst bedauerlich.
Nein, ich finde das Schöne an Twitter zum Beispiel, auch an Facebook ist, man kann jetzt die Leute nicht wie früher, muss man das in sich selbst reinfressen, man kann die einfach mal anschreiben und sagen, habt ihr irgendwie noch alle Latten am Zaun?
Da kriegst keine vernünftige, achso, die Polizei anschreiben, meinst du?
Ja, ja, genau. Und was ich meine, sollen sie mich doch verklagen? Na und? Was soll passieren, ne? Und tatsächlich war dann doch einigermaßen relativ schnell so eine Defensive. Es tut mir da auch mal ein bisschen leid, weil das trifft ja dann Leute, die da sitzen im Social Media Account und da nicht so richtig viel für können und so. Aber irgendwie ist das geht doch nicht.
Nee, das geht nicht. Und dann hast du dich länger jetzt öffentlich mit denen gestritten? Gab's einen länger?
Ja. Dann fange ich auch so ein bisschen Feuer wie so ein trockener Wald irgendwie und dann brenne ich da erstmal. Da
kommt der alte Twitter-Fighter wieder durch, Jan Böhmermann.
Ja, aber du weißt doch, wie das ist, wenn du bist ja auch manchmal, hast du mal so einen Lauf und dann kommt man da nicht von runter und dann habe ich da bei Twitter mal ein bisschen mal die Rechtslage aus meiner Sicht.
Ja, das ist aber muss ich auch dazu sagen, Twitter ist bei mir auch ein Selbstschutz, warum ich das nicht habe, weil wenn ich dann irgendwann mal anfangen würde und dann würde ich irgendwann denken, oh Gott, warum mache ich das hier alles? Das ist ja, irgendwann fragt man sich, warum man da immer reinhaut in die Tasten, um jemand anders eine Antwort zu geben. geben oder einen Dialog zu finden. Am Ende ist es dann doch so vielleicht verschwendete Energie. Meistens, ich weiß es nicht.
Ja, nee. Nee, das ist, eigentlich ist es nie verschwendete Energie, wenn man einen Account mit 2 Millionen Followern hat.
Nein, okay, du bist natürlich auch, du bist auch eine, du bist ja auch die Instanz, Jan. Du bist die,
ja. Und dabei auf dem Teppich geblieben. Selbst großartiges Scheitern ist dann immer noch schön. Ich habe mir gerade, siehst du das, Olli, ich habe mir gerade einen Pin angepinnt.
Oh, was ist eine kleine Figur?
Ja, es ist ein kleiner Wumbo vom Heidepark Soltau. Die Heidepark-Saison steht nämlich vor der Tür. Ich überlege in absehbarer Zeit, mir mal einen schönen Brückentag zu nutzen, um da mal beim Heidepark.
Hättest du ja jetzt machen können über den 1. Mai, Heidepark. Wollen wir irgendwann auch nochmal einen Heidepark? Obwohl, ich war mit Joko und Klaas schon da, da willst du nicht auch noch mit mir hin. Da bist du so.
Nee, aber dann haben wir wieder so Verwertungszwang. Dann soll das dann irgendwie im Podcast münden oder was. Nee, wir können da privat mal hingehen.
Ja, meine ich doch. Privat und dann ein Foto posten. Ein Vorher-Nachher-Foto.
Ja, oder ein Foto aus der Wildwasserbahn, aus der mit dem Bergwerk, was da ganz hinten links in der Ecke ist.
Ey, ich muss auch noch mal kurz eine Sache loswerden. Ich habe vor ein paar Tagen, anderes Thema, bevor ich es vergesse, ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe es aber nicht gepostet. Ich habe eine Sekunde von der aktuellen Game of Thrones Folge gepostet in meiner Story. Da sah man einmal den Eiszauberer, ne? Und dann habe ich wirklich so viel Ärger bekommen von Leuten. Ey, Spoiler-Alarm, das ist echt cool, Olli Schulz, dass man sowas macht. Und dann muss ich mal sagen, das war eine Sekunde, ne? Wirklich eine Sekunde. Es ging einfach darum, dass die Bildqualität so schlecht war. Meiner Meinung nach ist, hast du die Folge schon gesehen?
Ja, die letzte Folge meinst du, aktuelle?
Diese Schlacht, die dritte Folge der 8. Staffel, hast du die schon
gesehen? Ja, habe ich gesehen und ich hab's auf einem großen Fernseher geguckt und ich habe auch das Gefühl gehabt, es war sehr, sehr dunkel und gerade, ich habe zum Beispiel diesen...
Den Drachenkampf habe ich nicht richtig gesehen.
Ja, den Drachenkampf. Liebe Game of Thrones-Freunde, jetzt mal ganz kurz weghören, wenn ihr noch nicht so weit seid bei Staffel 8. Ist Staffel 8, ja?
Ja.
Ja, Staffel 8, aktuelle Folge. Den Drachenkampf habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Drachen jetzt gestorben sind.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, keiner ist gestorben. Einer dazu
Doch, gekommen. Der eine ist gestorben. Der eine. einer dazugekommen.
Entschuldigung.
Ja, huste mal schön ab. Die hatten so ein leichtes Dunkelheitsproblem in der Folge.
Finde ich auch. Naja, und was ich sagen wollte, diese ganzen Game of Thrones Puristen, die sich so aufregen jetzt. Und da haben wir einen Spoiler-Alarm. Mal ganz ehrlich, Game of Thrones läuft seit 8 Jahren oder so jetzt ungefähr, ne? Am Ende besteigt einer den Thron. Gibt so 4, 5 Möglichkeiten. Die Eiszombies werden es wahrscheinlich nicht machen. Dann gibt's noch die Drachenfrau, dann gibt's noch Jon Snow und dann gibt's noch hier Selassie oder Selai oder wie sie heißt. Irgendeiner wird's machen. Und jetzt so zu tun, als wenn man so diese Leute, die auch so overacted sind vom Fernseher und so sagen, oh, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt hat er ihn echt getötet. Ey, bei der Serie sterbt seit der ersten Staffel irgendwie Leute. Und alle tun so, als wenn das jetzt die mega... Also wenn man ein bisschen intelligent ist, dann lässt man sich doch nicht mehr so überrascht, dass man so durchdreht irgendwie, wenn man mal eine Sekunde sieht, als wenn das, also ich kann das nicht verstehen. Ganz ehrlich, dann schließ dich im Keller ein und warte, bis alle Folgen draußen sind und guck sie dann in Ruhe an. Also ich würde jetzt niemals wirklich was verraten, aber es war eine Sekunde. Mann, die Leute sind aber empfindlich geworden.
Ja, die sollen sich mal nicht so anpissen, die Leute.
Die Ficker da draußen.
Lass uns mal lieber wieder weg von Game of Thrones, weil viele Leute wollen jetzt, spulen wahrscheinlich gerade vor, ihr könnt jetzt wieder einschalten.
Ja.
Thema abgehakt. Ich möchte jetzt gerne mal ganz kurz mit dir über eine Person sprechen in Deutschland, über die wir, glaube ich, noch nie geredet haben.
Über mich.
Und von der ich immer noch nicht meine finale Meinung mir gebildet habe, aber generell bin ich ihr wohlgesonnen gegenüber. Es handelt sich um die großartige deutsche Moderatorin Frauke Ludowig. Sie hat jetzt 25 Jahre exklusiv hat ein großes Interview gegeben in der Bild-Zeitung und ich muss sagen, Frauke Ludowig, seit sie früher bei Radio FFN moderiert hat, weiß ich,
das wusste ich gar nicht,
dass es sie gibt. Ja, sie hat früher bei Radio FFN moderiert und da hat sie ihren Namen immer so ausgesprochen, dass ich geschlagen bin, glaube ich, 10 Jahre als Kind dachte, dass sie Frau Kiludowig heißt.
Frau also, Kiludowig, ja.
Also der Nachname ist Kiludowig und hallo, mein Name ist Frau Kiludowig, so wie Herr Kiludowig. Ne, aber sie heißt ja Frauke Ludowig, weil sie hat es früher immer so ausgesprochen. Und jetzt sehe ich hier so ein paar Bilder von Frauke Ludowig, wie sie früher aussah. Und sie hat sich wirklich, also es ist wirklich eine Frau, die ist wie so eine Orchidee. Ist sie jedes Jahr, mit jedem Lebensalter
wird sie
ist
sie älter, noch mit jedem Jahr wird sie älter.
Ja.
Nee,
ja,
aber ich saß mal mit Frauke Ludowig zusammen, hast du dich mal kennengelernt? Ich war mal mit in der Talkshow, bei 3 nach 9 war ich mal mit ihr. Und da haben wir auch ganz kurz geredet und dann haben wir irgendwie geredet, dass ich besoffen am roten Teppich war. Und dann habe ich gesagt, mach das doch auch mal. Und da war sie so gleich ganz unsicher. Also die ist schon wirklich also eine Celebrity-Frau einfach, die darauf achtet, dass sie auch bei den Celebrities die Celebrity-Frau bleibt. Also mehr weiß ich auch nicht über die.
Aber persönlich, ich habe immer persönlich so einen ganz angenehmen Eindruck. Sie hat mal irgendwie bei Instagram so Fotos ohne Schminke geschickt, wo sie einfach, glaube ich, mit ihrem normalen Look kann sie durch die Fußgängerzone laufen und es passiert überhaupt nichts. Die wird niemals erkannt werden ohne ihr komisches RTL-Make-up. Und ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, Frauke Ludowig, alles
schön, gut. Für, schön, auf dass du auf diesem 25, Planeten wanderst.
Ja, schön, dass es dich, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Weiter so bei RTL exklusiv. Niemand kann dir das Wasser reichen, außer Nasan Eckes natürlich. Die ist für mich auf Augenhöhe mit Frauke Ludowig. Macht aber, glaube ich, nicht exklusiv. Ja, und eigentlich Birgit Schrowanger auch.
Ja. Übrigens, Birgit Schrowanger hat sich weiterentwickelt. Die macht ja auch extra. Das ist ja auch nochmal andere Themen. Das ist ja nicht nur Prominente. Das sind ja auch zum Beispiel Fußgänger, die mal angefahren werden vom Auto oder ähnliche Sachen.
Also, das ist und ja. Ab und zu auch mal mit einer versteckten Kamera.
Versteckten Kamera, genau. Irgend so, wie schlecht sind die deutschen Handwerker wirklich?
Ja,
wir haben eine Frau. Und dann kommen so drei Handwerker. Und es ist irgendwie, also, das Ding, was sie auch seit Jahren zeigen, stimmt.
Frage ja, Ludwig. Und es wird immer das Fass ohne Boot wird immer verliehen, glaube ich, bei Extra oder sowas. Für irgendein Callcenter, so ein Callcenter, was halb in Deutschland, halb in der Türkei ist, kriegt dann vom Extra-Team das Fass ohne Boden verliehen.
Ach ja, die gute alte. Ich bin leider überhaupt gar nicht mehr so Celebrity-mäßig. Welche Celebrity-Sendung guckt man denn? Es gibt Prominent, es gibt Explosiv und es gibt, glaube ich, noch im zweiten mit Nina Ruge. Oder gibt's das noch mit Nina Ruge, die auch so eine...
Nee, Nina Ruge gibt's nicht mehr. Die ist, glaube ich, stillgelegt worden. Die ist jetzt irgendwie nach in so einem Zwischenlager Gorleben transportiert worden. Da ist die wird jetzt eingelagert in so einem Salzstock. Die strahlt noch die nächsten 2500 Jahre weiter. Also die ist nicht tot zu kriegen, aber die macht jetzt nichts mehr im ZDF. Es ist so, außerdem braucht man das ganze Geld beim ZDF, um. Ich habe das letztens mal nachgezählt. Es werden 270 Sendungen Bares Ferraris produziert beim ZDF im Jahr.
Auch eine gute Sendung, finde ich.
270 Sendungen.
Das ist krass.
Im Jahr. Wie macht Horst Lichter denn das? Der ist ja ein Cyborg, der Bares Ferraris Cyborg.
Ja, stimmt. Aber wann hat er noch mal Zeit, anherzugehen? Oder macht er das gar nicht mehr?
Das macht er gar nicht mehr.
Das macht er gar
nicht
mehr.
Also ich glaube, Horst Lichter kocht gar nicht mehr. Der ist jetzt Antiquitätenhändler.
Ist er? Ja, ja, der stimmt. Früher, der ist so ein Machertyp geworden. Das stimmt schon. Ich gebe dir recht. Ja.
Hast du im Bergischen hatte der früher so ein Restaurant, wo viel mit Butter gekocht wurde. Ich weiß nicht, ob er das immer noch hat.
Aber man kocht, also wenn man schlau ist, kocht man einfach auch mit Butter. So, ich wollte mal ein paar E-Mails heute vorlesen. Von Fans, die suche ich gerade raus. Sorry, dass ich dich nicht direkt angucke gerade, Jan.
Das ist nicht so schlimm. Wir können ein kleines Päuschen machen, Olli. Ich würde gerne heute einen Song auf die Playlist legen. Den habe ich wiederentdeckt, weil er gecovert wurde von einem afrikanisch-deutschen Künstler. Im Original stammt er von Konstantin Wecker. Und der Song heißt Sage Nein. In der Live-Version möchte ich diesen Song gerne hören, wenn es geht. Von Konstantin Wecker. Und das Video könnt ihr euch auch mal anschauen. Sage Nein ist das Video. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie der Künstler heißt. Such du doch mal eben kurz deinen Song für die Fidi und Bumsi-Playlist.
Ich will diese Woche keine Songs auf meine Fidi und Bumsi-Liste packen, weil ich habe echt ein paar Mails bekommen von Leuten, die sagen, ich bin so ein Spinner, der sich immer mit so Songs, die keiner kennt, brüstet. Also einer hat richtig bitter geschrieben, hat gemeint, immer dieses Gelaber über Musik. Ey, ich höre die Sendung nicht wegen Musik und du immer mit deinen Bands, die keine Sau kennt. A, ist das Scheißmusik und zweitens interessiert das keinen außer dir. Ich glaube, diese Woche packe ich einfach mal hier Billie Eilish rauf. Kennt noch keiner von euch da draußen. Und zwar den Song Bad Guy.
Okay.
Aber kennst du Billie Eilish eigentlich?
Hast du sagt mir gar nicht.
Die ist 17 Jahre alt.
Ich kenne Peter Baelish alias Littlefinger.
Nee, aber du kennst sie, du weißt doch, diese 17-Jährige, die momentan also der neue Superstar ist, die Miley Cyrus und Lady Gaga mit einem Video
eigentlich abgelöst hat. Ach so, doch, ich habe davon gehört, dass Teenager hören die.
Ich muss aber sagen, ich finde die Platte auch gut. Ich finde, das ist wirklich eine gute Platte. Es ist schon fast schockierend, dass eine 17-Jährige Popkultur so verstanden hat. Dazu muss man sagen, die hat natürlich auch ein großes Team. Dann hat die so ein Kurt Cobain-Look so ein bisschen und kriegt das alles hin, so einen eigenen Stil zu machen. Und die Musik ist wirklich sehr, sehr gut. Wird ein Mega-Hype, würde ich jetzt nie auf die Liste packen, aber ich will mal diese Woche dann die coolen Indie-Rock-Songs und diese ganzen Sachen aussparen für bessere Zeiten wieder. Und pack jetzt mal Billie Eilish mit Bad Guy einfach auf.
Ja, und der Künstler, von dem ich gerade gesprochen habe, der das Lied Sage Nein, was ich auf die Playlist tue, gecovert hat, heißt E.C. Ventuin. Und es sind ganz viele Prominente hier. Frederik Lau und Kida Ramadan ist auch mit dabei. Hier, Micky Beisenherz sehe ich hier. Ganz viele Leute
der singen. Micky Beisenherz singt.
Nein, er bewegt die Lippen dazu. Das ist aber ein ganz tolles, wirklich ein bärenstarkes Video. Und das Original kommt von diesem Song von Konstantin Wecker. Wir hören uns gleich wieder bei Fest und Flauschig. Es ist Sonntag, es ist der 5. Mai. Und wir reden gleich ein bisschen über Maikrawallen und wie wir uns geprügelt haben. Ey, guck mal hier, siehst du das? Siehst du meine Faust?
Ja, oh, was ist denn da passiert? Du hast ja wirklich richtige Macken hier an der Faust, dass du dich geprügelt hast. Kommt aber meistens, wenn man Stress zu Hause hat, gegen die Wand haut.
Ich rede gleich darüber, was mit meiner rechten Faust passiert.
Aber das sieht ja echt aus, als wenn du jemandem eine... Böhmi.
Wir haben den Galgen geprüft, ist der Sendungstitel. Ja, gleich mehr dazu bei Fest und Flauschig. Bleiben Sie dran, es könnte sich lohnen.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Hier ist Fest und Flauschig. Es ist die improvisierte Sendung. Ich bin im Hotel. Jan ist in der Loft. Hier.
Nein. Die Sendung ist nicht improvisiert. Das ist alles wie immer brillant vorbereitet. Ich habe eine technische Frage direkt. Guck mal, Olli, du bist doch ein Mucker.
Ja, das ist eine ganz normale.
Das ist eine ganz normale Doppelarbatterie.
Mhm.
Die lag jetzt aber hier in meinem ganz normal klimatisierten Privatloft. Ja, aber was passiert, wenn Batterien auslaufen? Das hat einen ganz unschönen Fleck auf einem technischen Gerät angerichtet. Ja, was kommt daraus? Darf man das anfassen? Ist das giftig? Ist das vielleicht sogar noch für was Nütze? Was ist denn das, was da raussuppt?
Ist es Batterie? Strom? Ist es Batteriesäure? Nein, aber es ist ja Batterie, die da drin ist. Irgend so ein Saft und es ist wahnsinnig giftig. Das wurde einem als Kind auch schon erklärt, dass man die zu Drogerien, also mit, ich weiß nur eins, wenn die auslaufen in Müllsack bei der Drogerie abgeben, nicht in den Müll werfen.
Auf keinen Fall. Und das ist auch wirklich das Einzige, wo ich richtig doll schlechtes Gewissen habe, wenn ich das mal falsch irgendwo in den Mülleimer reintue, aus Versehen.
Ja, habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Das wurde mir auch so eingeprägt, dass das sich nicht gehört, Batterien in den normalen Müll zu werfen. Vielleicht ist das auch nur so, um unser Gewissen damals ruhig zu halten, wie hier mit Pfanddosen-Tritin, der da auch so eine Idee hatte, damit wir uns alle gut fühlen. Aber vielleicht ist es wirklich gut. Also ich mache es jedenfalls. Das wurde mir so beigebracht. Und an manche Sachen halte ich mich
einfach. Olli, wie sammelst du denn die Batterien, die alten Batterien in deinem Haushalt? In einem Glas oder in einer Tüte oder wie?
Ich habe eine Schublade, da tue ich die alle rein. Und wenn ich dann irgendwann merke, die ist voll, dann packe ich sie in eine Tüte und bringe sie tatsächlich zu einer Drogerie, wo man die abgeben kann und werfe sie ins Batteriefach. Kannst du bei DM machen, das kannst du bei ganz vielen Läden machen. Da haben sie extra so Batteriefächer. Direkt meistens bei der Kasse. Also jedenfalls in Berlin ist es noch so.
Ja, du Olli, wir sind ja in einem Alter, wo wir haben schon Dinge gesehen, die viele unserer jüngeren Zuhörer vielleicht gar nicht mehr kennen. Und wo wir gerade über das Thema Drogerie sprechen, ich bin ein Riesenfan von so DM, Rossmann und so. Das sind wirklich super Läden, auch die Eigenmarken und so top. Die Unternehmer, Dirk Rossmann heißt der eine, glaube ich, von Rossmann. Und da gibt es den einen Typen, der auch das unbedingungslose Grundeinkommen irgendwie sich dafür einsetzt, der DM erfunden hat. Alles so crazy Typen. Aber kennst du noch die Zeit, bevor sowas wie Budnikowski oder Rossmann oder DM
stimmt,
gab,
ja.
Ganz, ganz früher gab es zum Beispiel bei uns in Bremen-Nord ein Brüderpaar. Einer hatte rechts die Apotheke und links daneben gab es die Drogerie. Das waren zwei Ladengeschäfte, die Besitzer waren miteinander verwandt. Es gab eine Zeit, in der es keine Drogerieketten gab, sondern richtige Drogerieläden. Das waren Geschäfte wie so eine Art Tante-Emma-Läden, aber wo man Dinge bekommen hat, die man eben in Drogerieläden bekommt, aber keine Kette. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Gibt es irgendwo noch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eine echte familiengeführte Kleindrogerie? Gibt es das noch? Oder
ich glaube, es gibt nur noch ein paar. Es gibt vielleicht noch ein paar Parfümerien. Das hat sich alles ein bisschen aufgeteilt. So sehe ich das jedenfalls. Dieser Einzelhandel, den du meinst. Diese kleinen Tanten-Emma-Läden oder auch ein Laden, der einfach, wo man nicht genau definieren konnte. Da konntest du Zeitung kaufen und konntest Glühbirnen kaufen. Sowas in der Art meinst du auch so, ne?
Ja,
und,
genau.
Oder auch, es gibt ja auch keine kleinen Elektroläden mehr. Also kaum noch so familiengeführte Betriebe, wenn ja immer weniger. Durch die ganzen Ketten, die es natürlich gibt, die jetzt alles viel günstiger verkaufen. Und so ist es auch mit den, also kann man sagen, Budnikowski hat die kleinen Läden auch so ein bisschen weggebombt. Und Schlecker natürlich. Aber die Schlecker-Erben müssen in den Knast, habe ich gerade gelesen vor ein paar Tagen.
Oh, ja. Ja, Schlecker gibt's auch nicht mehr. Es ist alles komplett weg. Und die beiden Kinder müssen jetzt, ich glaube, weil sie irgendwie das Erbe ihres Vaters angetreten haben und der hat irgendwie alles auf die umgeschrieben. Er ist mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen und die beiden Kinder müssen jetzt wohl in den Knast. Ist hart. Ist hart. Ne?
Aber ist so scheiße, ist hart. Der Vater, hat er sich aus dem Staub gemacht? Ist er gestorben oder was? Ich weiß es nicht ganz genau.
Nee, der lebt noch. Der hat, ich glaube, das ist...
Der hat nur keinen Bock auf Knast. Der hat keinen Vater.
wo ich gerade beim Thema Kleinfamiliendrogerie bin. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen. Letztes Jahr im August ist der Film Kuhlenkampfs Schuhe im ersten deutschen Fernsehen gelaufen.
Na klar, haben wir ausführlich drüber geredet.
Genau, von Regina Schilling gab es jetzt auch den Grimme-Preis für ein ganz toller Film. Und da geht es auch um die Drogerie, die einer Familie gehörte und um den Vater, der an seinen Kriegserlebnissen zerbrochen ist. Und da spielt auch eine familiengeführte Drogerie und eine Drogistenfamilie die tragende Rolle. Das nur ganz kurz als Ergänzung dazu in diesem Film. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Film noch überhaupt
der lief gibt. Der lief jetzt gerade wieder. Mir haben mehrere Leute geschrieben, ich soll den Film doch mal angucken. Das ist sowieso immer ganz witzig, wenn Leute Sachen entdecken, aber das noch nicht bei uns in der Sendung gehört haben, aber dann das uns schicken, weil sie denken, das ist was für uns. Das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, weil die unseren Spirit fahren, die Leute. Also mit anderen Worten, der lief jetzt gerade wieder irgendwo, der Film, und ich habe ein paar Links bekommen von Leuten. Haben mich natürlich erst schon gesehen. Könnt ihr mal gucken, gibt's bestimmt, und irgendein schlauer Kopf hat die bestimmt schon auf YouTube gestellt oder irgendwo. Ist eine Doku, die man sich angucken muss, finde ich. Ist richtig gut.
Ja. So, Oliver,
ich muss ganz kurz was fragen. Neulich meinte einer zu mir, ich bin wohl in einer Midlife-Crisis, keine Ahnung deswegen. Und ich habe so überlegt, was ist eigentlich so schlimm an einer Midlife-Crisis? Midlife-Crisis heißt doch eigentlich nur, dass man noch nicht aufgegeben hat, oder? Also Midlife-Crisis ist ja einfach nur so ein Abschied vom Jungsein vielleicht so. Ich glaube, Midlife-Crisis ist, wenn du über 50 noch so knalle orangene Turnschuhe trägst und das jeden Tag postest, dass du am Joggen bist und deinen Lifestyle so verkaufst. Aber was ist eigentlich genau, was ist für dich Midlife-Crisis? Und findest du eigentlich, dass das schlimm ist? Ist das Wort nicht schlecht zu schlimm belastet irgendwie?
Ja, ich frage mich vor allen Dingen, wann setzt die ein? Ich glaube, das ist Midlife-Crisis setzt erst ein, wenn man die Mitte des Lebens, also zumindest die theoretische Mitte des Lebens, schon länger hinter sich gelassen hat. Also ich würde sagen, mit 38 bin ich so, wenn alles gut läuft, bin ich schon knapp kurz vor der Mitte, vielleicht kurz dahinter, weiß man nicht so ganz genau. Aber ist auf jeden Fall jetzt ist Mitte. Du bist jetzt in einem Alter mit 45, wo ich glaube, jetzt so langsam eigentlich Midlife-Crisis einsetzen würde. Aber ich meine, du bist Künstler. Du hast letztlich dieses Kinderstadium, wie ich ja auch. Wir haben das ja nie so richtig verlassen. Nee. Das große Glück ist, wenn man so einen Job hat wie wir, dass du eigentlich dein Leben lang 12 bist, innerlich.
Das ist das einerseits Gute. Trotzdem muss man aufpassen, dass man sich auch nicht verrennt und ein bisschen würdevoll bleibt manchmal. Weil ich finde, auch trotz des Älterwerden, auch manchmal frage ich mich so, also was ich damit meine, das ist eine Notiz an mich selber, Jan. Das ist jetzt kein, so wo ich auch so denke, okay, das habe ich also gestern auf der Bühne gemacht. Ich habe gestern auch wirklich wahnsinnig viel Quatsch auf der Bühne erzählt. Und Sachen gemacht, wo ich danach dachte, okay, Tourauftakt, da muss man ein bisschen raushauen, aber es war schon auch ein bisschen so Hose runterlassen und sehr, also ich habe sehr viel private Sachen erzählt auch und so, wo ich dann so denke, ja, wollen die Leute es wissen? Anscheinend wollen sie es wissen oder fanden es jedenfalls gut. Der Abend war wirklich sehr schön, aber es gibt auch immer Momente auf der Bühne, wo ich so denke, ist das jetzt eigentlich noch würdevoll oder nicht? Aber ich glaube, das ist so ein Spagat.
Nein, aber das, du, man darf doch jetzt nicht über würdevoll nachdenken. Ich finde,
nicht
das,
würdevoll, das, würdevoll ist das falsche Wort, wo ich so denke,
Alter. Nein, aber man darf die Unglaubwürdigkeit, also man darf sich seine Unglaubwürdigkeit nicht kaputt machen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Da darfst du nicht mit so Kategorien wie Würde. Wenn die Leute dich zu ernst nehmen, dann musst du wieder irgendwas machen, wo die Leute wieder zurückgeholt werden.
Und deswegen habe ich gestern diesen avantgardistischen Scheißdreck auf der Bühne kurz gemacht, beziehungsweise jedenfalls ein bisschen gefaked und gespielt. Und das auch ein bisschen mal wieder brechen mit den Erwartungen. Nicht das zu tun, was die Leute alle von einem erwarten. Das ist zwischendurch aber jedenfalls auch mal ganz wichtig. Ganz lustig auch noch, gestern habe ich ein paar Geschichten erzählt, Anekdoten, auch über andere Bands, und dann ist ein Mädchen mit ihrem Freund, das hat mir Rasmus Engler, mein Merchandiser und meine bessere Hälfte, sage ich mal, der mit meinem kreativer
Lebenspartner.
Mein kreativer Kompagnon hat mir erzählt, er hat den Merchandise-Stand aufgebaut, wir bauen den immer erst nach dem Konzert so auf, weil vorher, was sollen die Leute da irgendwie rumstehen? Und warum sollen wir das aufbauen? Egal. Auf alle Fälle kommt ein Mädchen, auch glaube ich mit dem Turbo-Terrorgruppe Jutebeutel, während des Konzerts wutentbrannt aus der Halle gelaufen, und ihr Freund läuft hinterher, und Rasmus erzählt mir, dass jemand, der Olli Schulz, der fühlt sich auch so geil, die ganzen Geschichten, die er erzählt. Und Rasmus guckt in die Augen des Typen und hat gemeint, der hat so gelitten und wollte sich das Konzert weiter angucken, aber sie hat das so gehasst und fand mich wohl so fürchterlich, hat den Humor nicht verstanden, und Rasmus hat gesagt, sie wirkte sehr provinziell. Und falls der Typ das jetzt gerade hier alles hört, ey, trenn dich von der Frau. Ganz ehrlich, das war ein mega Abend. Das hat allen gefallen. Und wenn sie das alles so scheint, dann hast du einen falschen Partner. Komm das nächste Mal alleine, melde dich bei mir. Der Typ mit der Frau mit dem Terrorgruppe, Jutebeutel. Nächstes Mal kommst du umsonst rein. Weil Rasmus meinte, der Typ tat ihm so leid, wie der da seiner wütenden Freundin, wahrscheinlich wollte er das Konzert sehen, und sie hat es einfach gehasst, und er musste nach der Hälfte mit ihr dann verschwinden. Also melde dich gerne, falls du der Typ bist.
Aber das sind wirklich diese traurigen Momente, wenn man beim Blick von der Bühne runter im Publikum sieht, wer das Plus Eins ist und wer nicht. Also gelangweilte gelangweilte Typen oder Frauen, die auf ihrem Handy rumdrücken, wo man merkt, das ist irgendwie ein Geburtstagsgeschenk gewesen oder ein Plus Eins, man ist da so mit und hat aber gar keinen Bock drauf. Das tut mir immer wirklich leid und
dann frage ich mich aber auch, warum geht man da nicht einfach echt alleine aufs Konzert? Warum zieht man den Partner mit? Manchmal sehe ich auch so Leute im Publikum, wo der Typ oder das Mädchen das total super findet und dann erwartungsvoll den Typen anguckt oder die Freundin und den aber extra versteinert guckt und das jetzt auch doof finden will. Und dann denke ich, ey, das ist jetzt auch ein bisschen viel Geld extra, die Karte zu kaufen. Dann komm doch einfach nicht mit deinem Partner. Es kommen auch viele Leute mal alleine aufs Konzert und so. Die könnt ihr euch kennenlernen. Ich mache auch immer Single-Treffen nach der Show und so.
Ja, du musst so einen Single-Spot im Foyer bei Rasmus am Merch-Stand, können sich die Singles treffen, wie wir das beim Weihnachtszirkus gemacht haben. Und dann kann da irgendwie, wenn man sich da trifft und dann kann man die Singles lernen, sich kennen und vielleicht gibt es dann ein Olli-Schulz-Kind, was auf deinem Konzert vielleicht nicht gezeugt, aber da, wo sich die Eltern kennengelernt haben, beim Olli-Schulz-Konzert.
Total
das heißt
süß,
dann Schulz das Kind oder Olli-Schulz,
auch
als Mädchen.
Ich habe eben gerade akustisch verstanden, dass du gesagt hast, vielleicht gibt es da auch ein Olli-Schulz-Kind und das wäre doch mal eine Merchandise-Idee, so ein fliehendes Kind zum Rankleben, das Olli-Schulz-Kind. Ey, so eine Plastik, die du über dein, weil du, wenn du ein Riesenkind hast und du hättest gerne mal so ein fliehendes Kind wie Olli Schulz, dass du dir dann so ein Klebeding an den Hals machen kannst, dass du auch mit einem fliehenden Kind rumläufst. Das Olli Schulz Fliehkind, das ist mal eine Merchandise-Idee.
Trademark. Ja, das ist für Karneval wirklich eine super Idee. Man könnte das mit so einer Gummi-Halbmaske machen, dass man vielleicht auch so ein bisschen die Mundpartie mitmacht. Ich glaube, wenn du den unteren Bereich, wenn es einigermaßen nach dir aussieht, ist das wirklich, laufen da viele Leute rum, die dann wirklich aussehen wie du. Das ist eine ganz geile Idee.
Ja.
Aber guck mal, wieder so eine Sache wie vorhin, wie wir eben vorhin gesagt haben. Jetzt hast du so eine geile Idee. Du weißt, du kannst easy Millionär werden über Nacht, aber du machst es dann doch nicht aus Würdegründen oder weil der Selbsthass dann sonst einsetzt.
Ey, Jan,
sagt,
wir machen,
nein.
Nächstes Mal, wenn wir irgendwie öffentlich auftreten, fest und flauschig, Merchandise, das fliehende Olli-Schulz-Kind zum Rankleben und das schüttere Haupthaar von Jan Böhmermann zum Aufsetzen. Eins von beiden kann man sich dann kaufen. Oder beides.
Ja, oder beides. Ja, ich finde das eh ganz gut, um mal diesem Beauty-Wahn was entgegenzusetzen.
Mhm.
Einfach so Prothesen, Prothetik für normale Leute. Wenn die Leute von der Instagram-Welt.
Wenn ihr zu geil aussieht, weil ihr zu lange irgendwie die Post-Trans. Genau, wenn ihr zu geil aussieht, dann kauft ihr euch Olli Schulz Merchandise.
Ja,
wenn ihr zu lange die Post-Transformation gemacht habt, dann gibt's so eine Perücke mit so schütterem Haar und das fliehende Olli Schulz Kinn.
Ja, und wenn sich dann noch einer nach euch umdreht, wenn ihr dann noch einen günstigen Kaffee bekommt oder wenn ihr eingeladen werdet in der Disco, wenn ihr Mädels seid von Typen, obwohl ihr die Sachen von Jan und Olli anhabt, dann gibt's Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr mit unserem Aussehen weiterhin über euer Aussehen Vorteile habt, dann gibt's Geld zurück. Ihr seht danach so aus wie normale Leute und ihr kommt im Alltag, müsst ihr dann so schwer ackern, wie wir immer geackert
genau,
haben.
Genau, müsst ihr ackern, ackern.
Jetzt lassen wir ackern. Ackern.
Aber wo wir gerade bei Eitelkeiten sind, Jan, das ist auch noch ein Thema, was mir aufgefallen ist. Ich finde, sehr viele Comedians, viele deutsche Comedians, die lustig sind, sind auch sehr eitel. Und eine Sache finde ich, wenn du richtig abliefern willst und Comedian bist oder auch Leute zum Lachen bringen willst, dann gehst du eigentlich mit dem Risiko rein, dass an dem Abend keiner mehr Bock hat, dich zu vögeln oder dich noch kennenzulernen, sondern wirklich dich auch aus diesem Coolness-Faktor so raus. Ich finde, alle großen Comedians haben vor allem nicht über andere Witze gemacht, sondern über sich selber auch oft Witze gemacht und selber oft wie Idioten dagestanden. Und ich finde auch, dass das so ein bisschen das Risiko und die Größe eines Comedians oder eines guten Komikers, ich sag bewusst Komiker, weil ich finde es kein schlimmes Wort, eines guten Komikers ist, dass er auf die Bühne geht und auch mal das Risiko eingeht, dass alle sagen, das war echt witzig, aber der Typ hat sich echt zum Affen gemacht. Das ist auch, finde ich, eine Sache, die dazugehört. Es muss ja, also wo wir gerade über Würde von noch geredet haben.
Siehst du? Ja, das finde ich auch. Also das sehe ich ganz genauso. Und ich könnte jetzt nicht spontan ein oder zwei Comedians nennen, die gut aussehen und die, wo man merkt, Mensch, die sind, aber das ist irgendwie, die haben einen Look und die ich so vorbehaltlos lustig finde. Ich finde wirklich, man muss auch optisch sehen, dass da jemand...
Du kannst ja privat ein geiler Player sein.
Aufs Geistige verlagert hat, sag ich mal so.
Alleine Sacha Cohn Baron als Borat oder diese ganzen Rollen, die er gespielt hat. Der ist ja eigentlich ein gut aussehender Typ, aber er hat sich immer so reingeschmissen, finde ich, in seine Rollen. Deswegen finde ich den zum Beispiel auch immer noch grandios. Fand ich jedenfalls eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht, was
der... Ja,
der
ist schon sehr gut.
Was macht der eigentlich? Sacha Cohn Baron habe ich lange nicht mehr...
Ich hab letztens eine Sache mir illegal runter...
angeguckt.
Nicht illegal runtergeladen. Angeguckt, nicht runtergeladen. Und zwar Who is America? Der hat quasi so ein paar neue Charaktere Charaktere erfunden, ist so ein kleines bisschen abgeschmackt, abgelutscht gewesen, weil natürlich Borat und Bruno und Ali G, das ist so unübertroffen, das kriegst du, glaube ich, nicht mehr besser hin. Der hat wirklich so abgeliefert, aber es war trotzdem ein solides Stück nach dem gleichen Prinzip, also in aufwendigen Masken ist er durch Amerika gelaufen und hat so hart linke und rechte Aktivisten aufs Glatteis geführt. Kann man sich ganz gut angucken. Who is America? Ich mach's mal ganz kurz auf hier.
Ja.
Ich will mal kurz schauen, von welchem Sender. Ich glaube, es ist Showtime gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, es war Showtime und es ist wirklich echt ganz lustig. Kann man sich gut angucken. Sacha Baron Cohen.
Jan, ich würde gerne noch ein bisschen das Glück meiner Tour in deine Hände legen heute.
Wieso das denn?
Wo wir gerade über Serien, gestern war mein erster Showtag, heute ist der zweite hier in Köln und dann geht's jetzt weiter, jeden Tag spielen, abends im Hotelzimmer liegen und ich habe noch keine Serie, die mich abends begleitet. Ich brauche ab heute eine Serie, in die ich mich reinfräsen kann oder irgendwas, was man abends immer zum Runterkommen sich angucken kann im Hotelzimmer. Hast du irgendwie noch eine Sache, die jetzt über 2 Wochen hinweg mich bei Atem hält oder wo ich mich freue? Weil es ist wirklich so, nach dem Konzert, ich rede 2 Stunden auf der Bühne. Danach will ich einfach nur noch irgendwie Mund halten, mich hinlegen und irgendwas glotzen, bis ich müde bin.
Was soll's denn sein? Was Lustiges oder eher was?
Nicht sowas. Gestern habe ich mir den Zeitverbrechen-Podcast, die Folge, die mir noch fehlte, angehört. Das hat mich, da konnte ich stundenlang nicht schlafen, weil ich muss sagen, das wühlt mich immer so auf, diese gesamten, ich muss irgendwas gucken, ich kann mir jetzt nicht
was noch mal. War denn das letzte nochmal? Ich habe es auch gehört, was war das letzte nochmal?
Nee, das letzte habe ich nicht gehört. Ich habe gestern die Folge gehört, wie 2 Polizisten einen betrunkenen Jungen, der in der Disco war, der 18 Jahre alt war.
Oh Gott, das war nicht die neueste Folge, ich weiß.
Ich weiß und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann auch so eine Wut kriege. Wir haben eben über Polizei geredet, Gerechtigkeit, aber diese beiden Polizisten haben diesen betrunkenen kleinen Jungen verarscht, haben ihn auf einer Landstraße ausgesetzt, wo er letztendlich überfahren wurde. Das ist jetzt, ihr hört euch den Zeitverbrechen-Podcast an, sowieso ein besser Podcast, den man sich anhören kann. Aber das hat mich so fertig gemacht, vor allem auch als Vater, dass ich das einfach nicht, ich war so wütend auch auf diese beiden Polizisten. Ich war nicht auf die Polizei, aber auf diese beiden Typen so wütend. Ich war auch so wütend nach der Turboroll-Folge über die Männer der S-Klasse, die sich da alle hinstellen und keiner will die Schuld zugeben, dass irgendwie da gerade eine Mutter und ihr Kind getötet worden sind. Und das sind solche Sachen, diese Ungerechtigkeit, das ist dieser Zwiespalt. Einerseits liebe ich diesen Podcast sehr dafür, andererseits hält er mir vor Augen, wie bitter und böse diese Welt sein kann. Und deswegen möchte ich lieber was Leichtes gucken jetzt, irgendwie nach so einem Konzert.
Okay, also, pass auf, dann, also 2 Sachen, ich habe gerade mit einer angefangen, also ich habe das ja schon mal empfohlen, du musst dir wirklich Veep angucken, mit Julia Louis-Dreyfus. Es ist wirklich...
Dann fange ich damit jetzt an.
Eine unfassbar gute Sendung. Man kann die, glaube ich, bei iTunes inzwischen, zumindest 3, 4 Staffeln kann man da runterladen. Veep, Julia Louis-Dreyfus und jetzt muss ich mal ganz kurz, nur für die Serienexperten, damit ich das wirklich alles richtig mache. Genau. Sekunde, hier ist es. Es ist eine Serie, die geschrieben ist und Showrunner ist Armando Iannucci. Der hat schon mal, und da bin ich jetzt, das gleiche Konzept von Veep mit dem britischen Politikbetrieb gemacht. Die Serie heißt The Thick of It und die ist exakt genauso gut. In Amerika, bei der Sendung, die da seit, ich glaube, seit 6, 7 Jahren läuft, spielt Hugh Laurie mit, also Dr. House, Gary Cole, Matt Walsh, Anna Klumsky von My Girl, die spielt ganz toll. Also
das ist
ganz,
jetzt aber nicht Veep, sondern welche Serie ist das jetzt?
Nein, das ist Veep und es gibt quasi die Vorgängerserie, das ist ein
Muss man die ein geguckt Original. Haben?
Nein. Also der Armando Iannucci hat The Thick of It zuerst gemacht und hat dann das Konzept genommen und hat es in Amerika nochmal adaptiert und auf Amerika gedreht. So ein bisschen so wie Til Schweiger, der Honig im Kopf nochmal Headful of Honey mäßig in Amerika verfilmt hat, aber halt dann erfolglos.
Ich guck die amerikanische Variante. Ich guck mir das an heute. Ich fange heute Abend an. Dann können wir in der nächsten Sendung mal drüber quatschen. Haben wir jetzt zum Quatschen, Jan?
Endlich haben wir wieder was zu reden.
Ja, ich würde gerne. Ich habe noch eine Sache, Jan, die mir kurz auf dem Herzen liegt, die ich kurz noch loswerden möchte. Mhm. Ich habe in der letzten beim großen 5 gesagt, den Glücksgefühl, ein klein bisschen was zu kiffen und Gitarre spielen. Und das habe ich so lapidar nebenbei gesagt. Und trotzdem ist es mir ein Anliegen, weil auch junge Leute unsere Sendung hören. Das ist mir ein wirkliches Anliegen. Finger weg von den Gitarren. Genau. Hört auf, Gitarre zu spielen. Das kann man alles am Rechner heute machen. Hört auf, kreativ zu sein. Das könnt ihr alles am Rechner sein, lernt kein Instrument, geht nur noch ins Internet, um euch alles selber beizubringen oder es machen zu lassen. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, Es ist nicht sogar so einfach mit dem Kiffen. Es gibt so viel Marihuana da draußen, was Marihuana da draußen. Ich rede auch schon wie so ein alter Mann, der irgendwie Leuten erklärt, was Drogen sind. Aber es gibt so viel hochgezüchtetes Zeug, das dir echt eine Psychose besorgen kann. Und wenn du nicht gefestigt bist im Leben und viel kiffst, dann kann das wirklich ausschlagen, also auf dein weiteres Leben. Und ich glaube dran, dass nicht jeder das machen sollte. Und ich glaube auch wirklich, dass man das bewusst machen sollte. Und es gibt ein arabisches Sprichwort über Haschisch. Das muss ich kurz loswerden. Ein klein bisschen kann ich zu einem weisen Mann machen. Ein bisschen zu viel kann ich zu einem kompletten Vollidioten machen. Also im Arabischen wird es wahrscheinlich anders heißen, aber das ist die Quintessenz dieser Sache. Ein klein bisschen kann nicht so schlimm sein, aber wenn du zu viel nimmst, kann das auch wirklich, ja, kannst du dumm werden. Und ich möchte das hier nicht glorifizieren.
Ja, aber ganz kurz, das kannst du jetzt nicht machen, Olli. Ich hab diese Woche was gemacht, was meine Kollegen zur völligen Fassungslosigkeit getrieben hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das Alter, vielleicht sind es die Midlife-Crisis.
Du hast gekifft.
Es kann sein. Nein, ich habe mir eine Kiste Bier gekauft. Ja, so, jetzt lass uns mal ein bisschen einsinken. Und jetzt ist mir voll, ich bin diese Woche von der Arbeit gekommen. Ich habe mir schön Chivapchichi zum Mitnehmen gekauft. Mhm. Schön mit Juvic-Reis und leckerem Brot. Und schön die guten, aber die guten Halal, also bosnische Chivapchichi, wo kein Schwein drin ist und so. Halal, oh, Halal. Ja. Ich habe ja so eine kleine Arbeitswohnung noch in der Nähe von Köln, wo ich bin, wenn die Sendung ist. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe mir den Fernseher angemacht, habe die Game of Thrones Folge mir nochmal angeguckt, habe Chivapchichi gegessen, habe mir so ein schönes, kaltes, kann man ruhig die Marke sagen, ist ein Bremer Bier. Nee, sag ich nicht die Marke, aber ist ein Bremer Bier. Aufgemacht. Und ich muss sagen, ich hatte den Abend meines Lebens. Und ich war, mir ist nach drei, nach, was, was denn? Nach drei Schlucken ist mir ein bisschen schwindelig geworden. Ich habe mich gefühlt, als wenn man eine ganze Packung Moncherie aufisst, aber schon nach zwei Schluck Bier.
Ja, das ist, wenn der Körper noch nicht hochdosiert ist. Das ist der erste Weg zum Alkoholismus. Erstmal geht's mit drei Schlücken los und dann sind es drei Kästen irgendwann. Aber ich finde das gut.
Ach so, ich habe mir von einem Kollegen sagen lassen, es gibt da auch so Regeln, wann man Bier trinkt und so. Also zum Beispiel kein Bier vor vier ist wohl die Regel. Und alles, was vor vier ist, ist kein Bier, sondern ein Bierchen. Das ist der große Unterschied.
Jan, warte mal, Housekeeping ist hier gerade. Kommen Sie ruhig rein. Aber ich mache gerade einen Podcast. Hallo. Guten Tag. Ich muss hier gerade was aufnehmen. Kennen Sie Jan Böhmermann? Bitte? Kennen Sie Jan Böhmermann? Nee, ne? Mit dem spreche ich hier gerade, das ist ein ziemlicher Idiot. Egal. Ich brauche heute kein Zimmer. Gucken Sie mal an, ist alles voller Müll. Lassen Sie mal. Lassen wir so. Okay, gut, dann morgen. Ja, dann morgen. Schönen Tag noch. Tschüss. Ach, die war aber nett. Oh.
Ist alles voller Müll, lassen wir so.
Ja, ist ehrlich gesagt, ich habe die große Gabe, in ein Hotelzimmer innerhalb von 3 Minuten, nachdem ich es betreten habe, meine gesamte Tasche auszuleeren, weil ich irgendwas suche und dann liegt das hier alles rum. Voll, ich bin Hotel-Messi, muss ich wirklich mal sagen.
Anders als zu Hause, wo du wirklich so ordentlich wie bei dir, habe ich es noch nirgendwo gesehen. Ich habe mir außerdem noch was gekauft, wo ich mir geschworen habe, es nie zu machen. Ich habe mir diese komischen Apple-Kopfhörer geholt, Earpods. Oh Gott. Und ich sehe wirklich wie so ein absoluter Vollidiot aus, wenn ich damit rumlaufe. Und ich weiß genau, ich verliere die Dinger irgendwann und dann ärgere ich mich darüber, dass 150 Euro weg sind. Aber für den Moment, einfach mal, es kann alles Midlife-Crisis sein. Es ist, glaube ich, Midlife-Crisis.
Es ist die Midlife-Kopfhörer,
es ist auch Midlife-Crisis.
Absolute Midlife-Crisis.
Ich habe auch kurz mit dem Gedanken geliebäugelt, ob ich mir nicht eventuell mal eine Lederhose kaufe. Also eine, so, weißt du, so eine...
So Tommy Gottschalk-mäßig. Und oben Rüschenhemd und Lederhose.
Nee, oben frei. Ich mache ja jetzt, guck mal, die Oberarme hier, wie die aussehen.
Das muss ich wirklich sagen, das ist mir eben gerade, als wir uns gesehen haben, aufgefallen. Du hast ziemlich dicke, muskulöse Oberarme. Pum, ja. Also machst du wirklich Krafttraining?
Nee, ich bin jetzt in so einer Lebensphase, wo ich mir fest vorgenommen habe, endlich mal wieder mehr zu ficken. Früher war wirklich, bin ich ja gar nicht mehr da rausgekommen. Und jetzt bin ich habe das Gefühl, jetzt ist so ein Status erreicht, wo man das einfach mal auskosten muss. Aber da sind die Oberarme zu dünn dafür gewesen. Und
das sind die letzten guten Jahre.
Ja.
Dann nimm alles mit, was du noch kriegen kannst. Ich bin hier ganz oben von meinem 45-jährigen Thron, kann sagen, lässt alles bald nach. Wirklich.
Ja. Ja? Hast du schon so in dir körperliche Veränderungen festgestellt?
Nee, geistige Änderungen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, jemanden kennenzulernen mehr. Ich glaube, ich werde alleine sterben und im Augenblick des Todes greift die Hand ins Leere, Jan. So ist das. Hm. Das ist, man muss dieses geile Fick-Thema ein bisschen zu blocken mit seelischen Depressionen.
Jetzt reg ich mich hier auf. Sag mal, was soll denn diese Scheiße eigentlich? Ey, ganz kurz mal in Berliner Zeitung, dann überhaupt mal alle fucking Journalisten, ne? Warum ist das eine Überschrift? Ich kann das verstehen, das klickt gut und sowas, ne? Aber nochmal ganz kurz zu dieser Plauener Polizei. Da laufen einfach ein paar hundert Rechtsradikale, also stramme Nazis mit Trommeln, gleichen, also uniformiert mit Fackeln durch die wunderschöne Stadt Plauen. Die Polizei macht nichts. Dann beschwert sich darüber quasi, greift das unter anderem auch nur ein Komiker auf und dann ist die Überschrift nach Nazi-Aufmarsch im Plauen, Jan Böhmermann greift sächsische Polizei an. Ey, ganz kurz mal eben, ihr Wichser, da müsst ihr jetzt nicht irgendeinen Komiker für herhalten, um mal so eine Lage einzuschätzen. Wofür sei denn auf der Journalistenschule gewesen, bestenfalls? Da muss man nicht einfach jetzt nur, weil es gut klickt, da irgendwie jetzt noch mich mit reinziehen. Vielen anderen Leuten ist es vorher auch aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Unter anderem die mehreren hundert Gegendemonstranten in Plauen oder die Leute, die in Plauen seit Jahren versuchen, die Scheiße irgendwie im Deckel zu halten. Und jetzt wird er irgendwie nur, weil das... aber ganz kurz, das muss doch wirklich nicht sein, dass man mit jedem Bums da immer irgendwie in die Überschrift reinkommt. Du siehst diese Fotos und ganz ehrlich, da musst du jetzt nicht noch in die Überschrift den Komiker mit reinziehen, nur weil der da immer eine Sache zu geschrieben hat. Das kannst du, wenn du es unbedingt machen möchtest, kannst du es da unten reinschreiben, wenn überhaupt. Eigentlich hat es darin nichts zu suchen.
Ja, das und vor allem, das Thema ist viel zu wichtig und viel zu dringend, Schwede, um deinen Namen und das alles jetzt darauf zu reduzieren, dass du dich auf Twitter mit der Polizei angelegen hast. Es geht um eine ganz andere Sache. Die sind da mit dem Galgen und Fackeln rumgelaufen und das sind Spastis. Sorry, Spastis sagt man nicht. Das sind einfach verlorene Nazis. Seelen. Und ich wünschte... Das sind einfach
fucking Nazis. Ey, und einer hat gesagt, wenn man aufhören würde, die normale Leute einfach Nazis zu nennen, dann würden sie keine Nazis werden. Was ist denn, als hätte man so eine Zauberkraft, dass wenn man jemanden, der Nazi ist, Nazi nennt, ja gut, wenn du mich Nazi nennst, dann werde ich Nazi.
Nee, ist kein Nazi, das ist nur ein Reichsbürger. Ja, das ist doch so. Es ist alles voll bescheuert, ja. Schlechte Menschen kann man auch dazu
sagen. Da reg ich mich jetzt leider mal ganz kurz mal eben auf Berliner Zeitung. Was ist das überhaupt für eine Zeitung? Ist das nicht so eine dieser Zeitungen, die eigentlich irgendwie aus Paderborn gesteuert wird? Und ja, dann werden die Überschrift landet dann auch in der Leipziger Zeitung, in der irgendwie Freiburger Zeitung. So, weißt du, eine Redaktion für 150 Städte. Da wird das letzte Mal der Print noch abgemolken, was noch abzumelken geht, bevor die alle Online-Journalisten werden, den Beruf, den sie jetzt noch verachten. Naja, gut.
So ist das. Oh, Jan, ich habe noch 4% auf dem iPad. Um eine große Verabschiedung zu machen heute, müsste ich noch mal ganz kurz ans Netz.
Dann machen wir jetzt gleich eine große Verabschiedung. Ich gehe noch mal richtig ganz kurz groß, weil das drückt jetzt richtig unten rum raus. Das macht mich wahnsinnig. Und weißt du, weil das auch mal so missverstanden wird, als wäre das mein Wille, dass ich da als würde man da immer gerne irgendwo rumgereicht werden als so ein Maskottchen für irgendwas. Das könnt ihr auch mal selber machen, Alter. Ganz ehrlich. Es gibt so viele politisch aktive Leute, so viele Gruppen in Plauen, die seit Jahren versuchen, den Leuten außerhalb Plauens oder in Plauen klarzumachen, dass die Kacke am Dampfen ist, weil die Nazis aus Franken rübergewechselt sind. Weißt du, das ist, warum Plauen so ein Zentrum ist für so ganz weirde Nazis? Weil die Bayern irgendwann angefangen haben, so ein Nazi-Zentrum zu verbieten. Dann sind die einfach alle umgezogen, 30 Kilometer aus Franken, über die Grenze nach Sachsen und haben sich in Plauen eingenistet und jetzt laufen die da in Plauen rum. Keiner in Plauen hat Bock auf die und der Oberbürgermeister von Plauen oder der Bürgermeister von Plauen ist so ein FDP-Bürgermeister von der Sorte, ja, Linke und Rechte sind gleich schlimm und man muss sie alle marschieren lassen und ist ja, ich meine, was kann man da machen und Haltung ist auch schwierig und ich will mich
auch noch, wenn man privat mit denen vielleicht noch saufen geht in der Kneipe, obwohl man Polizist ist und dann kann man ja irgendwie den Nachbarn nicht festnehmen, das ist ja immer noch so ein Geklüngel dann auch, ne?
Ja, und deswegen ist Plauen jetzt zu so einem Nest geworden und zwar von diesen ganz üblen Nazis. Also wirklich, die haben da, ich schick dir gleich mal das Video, die haben da so Volkstänze veranstaltet, wo du denkst, Alter, ganz ehrlich, das ist selbst den modernen Nazis peinlich, diese Scheiße. Das ist wirklich so als nächstes hätten die so eine Mittelalterlaute da rausgeholt und Frauen mit so geflochtenen Zöpfen, also richtig BDM-Scheiße. Das kannst du eins zu eins, kannst du das so laufen lassen und es sieht wirklich aus wie 1936, also ganz hardcore schlimme Scheiße in Plauen. Ey, und das echt, und was sollen die Leute in der Welt denken, ganz ehrlich? Plauen, ey, was ist denn das? Leute, ja, ey.
Die Leute schämen sich für mein Handy wird gleich sofort abbrechen, deswegen müssen wir kurz Lied machen. Ich packe jetzt schnell noch auf die Liste einen tollen Song von der Band Deus aus Belgien. Die gehen jetzt auf Tour mit ihrer besten Platte, 20 Jahre The Ideal Crush. Mega Platte. Und wir hören den Song The Instant Crush. Instant Street heißt der Song. Und die letzten 3 Minuten, jetzt kommt doch ein bisschen Nerdgelaber, dieses Gitarrenriff, was sich dann da so hineinsteigert. Auch für euch Idioten, die keine Ahnung haben von Musik, die lieber nur Drake hören den ganzen Tag und denken, denken, das ist total musikalisch und die ganze Zeit nur Hip-Hop hören und noch nie gerafft haben, was geile Musik ist. Hier, einmal für euch, The Ideal Crush von, Instant Street von Deus. Und achtet mal, die letzten 3 Minuten, was geht richtig ab? Also für alle Musikfans jedenfalls. Und dann sind wir gleich wieder da. Hier mit der großen Sendung, wir haben den Galgen geprüft. Ich finde, die Sendung heißt, wir haben den Galgen geprüft.
Bis gleich.
So Leute, hier ist Opa und jetzt geht's weiter mit Fest und Flauschig. Ja, das brauch ich. Fest und Flauschig. Komm schon, traurig.
Wir haben den Galgen geprüft. Das ist der Titel dieser Sendung bei Fest und Flauschig. Bei Spotify, bei Sonntag, den 5. Mai bei 2019. Entschuldigung.
Mach doch nichts.
Olli, wir sind auf Künstlertour. Ich bin jetzt wirklich mit einem Bein schon in Graz. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zum Flughafen und fahre nach Graz, weil am Freitag die große Eröffnung ist der Ausstellung. Die heißt Deutschland Anschluss Österreich. Und wenn ihr quasi von Olli avantgardemäßig noch nicht genug abgefüllt seid, dann könnt ihr gerne nach Graz reisen. Ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Die Menschen. Stadt der Menschenrechte. Und übrigens, Arnold Schwarzenegger.
Haben mir auch ganz viele geschrieben. Wegen der Todesstrafe, ne?
Ja, genau. Also das war nicht so, dass Arnold Schwarzenegger das nicht wollte, sondern Graz hat zurückgezogen, weil Arnold Schwarzenegger die Todesstrafe hat vollstrecken lassen und weil sich Graz als Stadt der Menschenrechte sieht, eine sehr freundliche Stadt im Südosten Österreichs im Südosten Österreichs, hat dann Graz gesagt, ach nee, komm, das Stadion dann doch nicht. Und dann ging es hin und her und irgendwann sagte Arnold Schwarzenegger dann, ach komm, dann will ich auch überhaupt nicht mehr, dann bleibe ich in Amerika, Graz.
Ist
er bockig geworden, nur weil er jemanden, der zum Tode verurteilt war, hat hinrichten lassen. Das gibt's doch gar nicht, wirklich.
Ja, aber trotzdem, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone sind so Typen, die im Alter irgendwie gewonnen haben. Also bei Arnold, jetzt ist er ja kein Politiker mehr, und bei Sylvester Stallone, die haben irgendwie ihren Frieden, die haben sich damals in den 80ern wahnsinnig gehasst. Das waren ja die größten Action-Stars der 80er. Und inzwischen, vor allem Sylvester Stallone, den folge ich auf Instagram, wirkt irgendwie, als wenn er seinen Frieden mit dem Leben und allem gemacht hat. Ich mag Sylvester Stallone sowieso irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich habe mir nicht einen Teil von den Expendables oder sowas angeguckt, weil ich glaube, dass es alles Schrott ist. Aber irgendwie die 80er-Filme Over the Top und Lock Up und Rambo und Rocky. Vor allem Rocky ist echt mein absoluter Lieblingsfilm. Deswegen kann ich gegen Sylvester Stallone nichts Schlechtes sagen. Bist du mehr Sylvester Stallone oder mehr Arnold-Fan?
Ich bin weder keins von beiden. Es waren so, leider komme ich aus einem Elternhaus, wo immer das so. Meine Eltern versucht es mal unterm Deckel zu halten, dass das was ist, was man sich angucken kann, und die haben mich auch immer quasi...
Echt? Haben die verboten?
Haben immer nicht verboten, aber es war immer so...
Verpönt.
Auch nicht verpönt. Ich komme ja aus einem Haushalt, wo professionell Gewalt ausgeübt wurde, und da war das immer so, dann ging das mit so einer Grundhaltung an diese Actionfilme ran, das ist ja gar nicht wie in Wirklichkeit. So, weißt du? Das ist ja, das sieht alles so glamourös aus, aber
in Wirklichkeit platzt der Kopf ganz anders auf, wenn da einer raufhaut.
Nee, es war dann schon, nein, aber dass du quasi bei der Ausübung von Gewalt dann eben da so viel Angst und so viel ungute Gefühle mit dabei sind, dass die Glorifizierung von Gewalt bei uns meinem Elternhaus, war das nie so Thema. Und übrigens auch nicht bei den ganzen Leuten, die ich sonst so kennengelernt habe. Das war immer allen sehr unangenehm. Da hat keiner so rumgeprallt, zumindest vor uns Kindern nicht, dass man jetzt mal irgendwie wieder mit einem Punker auf die Fresse gehauen hat oder sowas. Das war immer schon so, dass keiner da so richtig Bock drauf hatte. Und übrigens, um mal jetzt hier nochmal eine Lanze zu brechen für die meisten Polizisten, die ich kenne, es gibt niemanden, der jemals im Dienst eine Schusswaffe benutzen musste, der damit hinterher rumläuft und irgendwie prahlt. Selbst das Abfeuern von so einem Warnschuss, das war so ein außergewöhnliches Ereignis, zumindest in meiner Erinnerung. Das war immer so, dass dann wirklich wurden alle ganz still im Raum, wenn einer anfing davon zu erzählen. Ganz, ganz wenige haben das überhaupt nur erleben müssen. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das wohl ist, wenn du da so in der Truppe einen hast oder auf der Wache einen kennst, der mal einen umgelegt hat im Dienst, aus welchen Gründen auch immer. Oh, jetzt klingelt es gerade bei mir. Das kann auch gar nicht. Es klingelt gar nicht. Ich gehe mal kurz ran, mach du mal eben kurz weiter.
Ja, ich mach mal kurz weiter.
Ich
verteidige die Polizei und erzähl mal Folgendes. Letzte Woche hat es an meiner Tür geklingelt und viele haben gefragt, warum weder du noch ich reagiert haben, weil ich genau wusste, das war wieder der dusselige Postbote, der wieder... Ja, ich erzähl mal weiter. Das war der dusselige Postbote letzte Woche, der immer bei mir klingelt, weil ich bin der Einzige, der tagsüber zu Hause ist in der Wohnung, weil ich ein freies Künstlerleben führe. Und ich wollte aber die Sendung nicht unterbrechen für euch da draußen, für unsere Podcast-Fans, weil manchmal nervt es auch, wenn die klingeln. Deswegen haben wir dieses Klingel beide letzte Woche missachtet. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe noch 3% jetzt gerade auf meinem iPad.
Ja, komm, also Lanze gebrochen für die Polizei. Und noch mal ganz kurz einmal zurück nach Plauen und einmal zurück an die vielen, vielen Polizisten. Es schreiben auch übrigens, ich weiß nicht, vielleicht zieht
mir
das
auch.
Nur an oder vielleicht
ist, mir,
na, wir es schreiben, schreiben auch, viele ja. Menschen aus staatlichen Institutionen. Die allermeisten wissen, wann es richtig ist, Nein zu sagen. Aber wenn ihr in eurem Mannschaftswagen mal so ein identitäre Bewegung-Aufkleber an der Sonnenblende seht, liebe Polizei Duisburg zum Beispiel, muss man nicht darauf warten, bis irgendwelche Demonstranten das von außen fotografieren und bei Twitter verbreiten, sondern kann man selber mal sagen, welcher von euch Wichsern hat hier einen Aufkleber von einer vom Verfassungsschutz beobachteten Neonazi-Organisation in unserem Polizeiwagen geklebt. Dann kann man das mal auf der Wache zur Sprache bringen oder mal einem Vorgesetzten melden. Es fällt einem kein Ei aus der Hose und auch die Schamlippen tun einem danach nicht weh, wenn man das mal macht. Das ist das Gleiche, weißt du, wie mit Turbo Rolf, wo sich dann alle in diesem Fahrerlager getroffen haben. Nochmal zu dem Podcast Zeitverbrechen zurück. Der hat quasi eine Frau und Tochter umgebracht, weil er auf der Autobahn so sehr geheizt hat. Dann haben die sich da erstmal unterhalten, haben sich abgesprochen. Ja. Und dann hat sich keiner getraut, das zu sagen, um mal bei der Polizei Bescheid zu sagen, dass da eventuell einer gerade zwei Menschen umgebracht hat mit seinem verfickten, aufgetunten Mercedes, der da irgendwie auf dem Weg zur Strecke war. Da muss man manchmal einfach mal gucken, dass das Gewissen in einem mal spricht, ja, und dass das man sich bei, mal traut, das, mal was zu sagen. So, und Nein zu sagen. Sage Nein.
Ja. Oh, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich bin noch eine Stunde gestern wach geblieben im Bett, weil mich das so fertig gemacht hat mit dieser anderen Geschichte. Jetzt komme ich, jetzt muss ich gleich zum Soundcheck, Jan. Bei mir wird es auch gleich
an der Tür stehen. Ja, ich muss jetzt nach Graz. Der Galgen.
Und die Musik läuft auch schon im Hintergrund die ganze Zeit. Hörst du?
Das gibt's doch gar nicht. Ich höre es die ganze Zeit schon. Das war Fest und Flauschig für heute. Nächste Woche sind wir hoffentlich ein kleines bisschen länger für euch da. Diese Woche sind wir wirklich busy. Und sag mal, wie geht's eigentlich weiter mit Fest und Flauschig? Ist nicht bald Schluss hier bei Spotify?
Ich glaube, unser Vertrag ist bald ausgelaufen. Dann heißt es für uns vielleicht wieder getrennte Wege gehen. Ich weiß es noch nicht, Jan. Ich habe nichts gehört. Ich warte immer, bis irgendeiner anruft und fragt, ob wir noch weitermachen. Bei dir ist es doch nicht anders, oder? Also ich weiß gar nicht,
ob die meine Nummer haben überhaupt. Also es kann sein, dass wir uns vielleicht nächste Woche nicht mehr hören, vielleicht übernächste Woche. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Alles neu macht der Mai. Stimmt. Oder vielleicht auch nicht. Es wird spannend, bleiben Sie dran und bleiben Sie Spotify auf jeden Fall weiterhin gewogen.
Es gibt nichts Besseres als Spotify. Genau, ja. Bleibt uns Troy. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vier von Troy. Hier Troy, die Fantastischen Vier noch von mir auf die Fidi und Bumsi-Liste.
Okay, dann packe ich auch noch von den Fanta 4, packe ich auch noch einen Song rauf. Mach mal weiter.
Ich grüße aber ganz kurz mal Sachsen und Plauen und alle, die da seit Jahren stabil bleiben. Und es gibt halt so ein paar Trottel bei der Polizei in Sachsen und es gibt überall ein paar Trottel. Wichtig ist, dass man denen rechtzeitig sagt, dass sie Scheiße bauen. Dann geht das irgendwann auch wieder. Man kriegt das schon, gemeinsam kriegen wir das alle irgendwie hin.
Genau, man muss auch ein bisschen mehr miteinander reden und vielleicht nicht alles über Twitter nur ausdiskutieren, sondern auch einfach mal dann wirklich, wenn man merkt, da kommt man nicht weiter, einfach mal versuchen, meine E-Mail in eine private schreiben, mein Telefon anrufen. Auf einmal merkt man, ey, das ist ja gar nicht so ein schlechter Mensch. Vielleicht findet man ja zueinander, vielleicht gesteht sich ja einer auch mal einen Fehler ein und so können die Menschen wieder zueinander führen. So wie wir beide auch immer noch.
Genau. Ich muss immer, am Ende der Sendung, das wissen viele nicht, wenn wir quasi die Sendung beenden, rufen wir uns nochmal gegenseitig an und entschuldigen uns für das, was wir einander an den Kopf geworfen haben. Das ist für uns wichtig, damit die Beziehung quasi lebendig bleibt. Einfach mal öfter mal sorry sagen. Tut mir leid, ich habe ein bisschen zu viel gewollt, zu wenig gewollt. Es kommt nicht wieder vor. Nächste Woche machen wir es besser. Das ist ohnehin das Prinzip von Fest und Flauschig. Vielleicht klappt es diese Woche.
Ich packe noch Tracy Chapman drauf mit Sorry. Ich weiß nicht, wie der Song weiter heißt. Muss ich, aber das fängt an mit Sorry. Oh, jetzt,
die Musik wird immer lauter. Olli, wir müssen uns beeilen. Tschüss, viel Spaß bei deiner Tour.
Bis bald, Janni.
Vielleicht kommst du ja auch zur Eröffnung nach Graz. Würde mich wahnsinnig freuen, als Freund.
Wenn ich mit deinem Privatjet reingeflogen werde, bin ich da.
Bis nächste Woche bei Fest und Flauschig.
Tschüss. Ciao. Tschüss.